es ist so blöd. Also das ist, sagt ja auch niemand so, oh mein Gott, die Pubertät ist ein Tabuthema. Da reden wir drüber, wir helfen den Mädels da reinzukommen, da rauszukommen, da gibt's Aufklärung. Und genauso sind die Wechseljahre, das ist eine Phase, jede Frau hat das. Und das ist einfach eine Umstellung im Körper, das ist nichts Schlimmes. Und ich glaube, dieses Tabu kommt daher, dass dieses unsere Gesellschaft so krass fokussiert ist auf Fruchtbarkeit, dass eine Frau, wenn sie nicht mehr fruchtbar ist, ist sie so ein bisschen altes Eisen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Glowcast, dem Podcast mit Geschichten über persönliche Entwicklung, Selbstliebe und Inspiration zu mehr Zufriedenheit und innerem Glow. Mein Name ist Miriam Jax, ich bin Unternehmerin, Gründerin von Jax Beautyline, ehemalige Make-up-Artistin und Mama von 2 Kindern. Über viele Jahre und viel Arbeit an mir selbst habe ich es geschafft, viele meiner negativen Glaubenssätze über das Leben und Arbeit abzulegen und in positive umzuwandeln. Mit dem Glowcast und meinen Gästen hoffe ich, euch Inspiration für eure persönliche Entwicklung geben zu können und dabei vielleicht auch selbst noch etwas mitzunehmen. In dieser Folge geht es um ein sehr nachgefragtes Thema, und zwar den Wechseljahren. Speziell nach der Folge mit Susanne Atwell haben wir ganz viele Nachrichten dazu bekommen und ich habe mir deswegen eine absolute Expertin auf diesem Gebiet eingeladen, und zwar Peggy Reichelt. Sie ist Co-Founderin von dem Brand X by X, spezielle Nahrungsergänzungsmittel für die Perimenopause und Wechseljahre. Und was Symptome sind, was da auf uns alles zukommt, was man machen kann, um gut durch die Wechseljahre zu kommen, das erzählt uns jetzt Peggy in dieser Glowcast-Folge. Der Glowcast wird präsentiert von Jax Beautyline. Mein Brand, was von Frauen für Frauen kreiert wurde, die Lust haben, ihre natürliche Schönheit zu unterstreichen, mit unkomplizierten veganen Produkten, die von uns in Berlin produziert werden. Dank tausender zufriedener Kundinnen kann ich heute mit meinem Team Herzensprojekte wie diesen Glowcast produzieren und viele andere Ideen in die Realität umsetzen. Unsere Jax Family wächst und wächst. Und wenn du auch ein Teil davon werden möchtest, freue ich mich, wenn du dich zu unserem Jax Club anmeldest. Dann profitierst du von tollen Vorteilen. Falls du es noch nicht wusstest, auf unserer Website gibt es kostenfreie digitale oder persönliche Beauty-Beratungen, durch die du deine passenden Produkte findest. Ihr findet uns unter jax-beautyline.com. Und jetzt geht es los mit dieser Folge. Hallo, liebe Peggy, wie schön, dass du da bist.
Liebe Miriam, danke dir herzlich für die Einladung in dein wunderschönes Studio und dein wunderschönes Zuhause.
Also echt ja, toll. Vielen Dank. Du siehst auch ganz fabelhaft aus in deiner roten Bluse, wie du hier sitzt. Für all diejenigen, die jetzt zuhören, können das ja leider nicht sehen, aber man kann uns ja auch zuschauen. Vielleicht kannst du mal zum Einstieg in unser Gespräch heute einmal so einen kleinen Einblick in dein Leben geben, woher du kommst, was du bisher gemacht hast und wie du dazu gekommen bist, was du heute machst.
Super gerne. Ich weiß aber nicht, ob ich das so klein hinkriege. Also, ich probiere mich kurz zu halten. Ich bin Baujahr 75, das heißt, ich bin jetzt 48 Jahre alt, habe noch 2 bis zur 50, freue mich aber ehrlich gesagt drauf. Ich komme ursprünglich aus Ostdeutschland, aus Dresden, bin da aufgewachsen, habe dann in Leipzig studiert, bin 97 nach Berlin gegangen für einen ersten Job, das war in der Werbung. Hatte in meinem Studium, hatte ich schon Außenlandsaufenthalte, war ein halbes Jahr in New York, was ganz toll war. Es war auch echt schon, es ist lange her, es war 96, es war, glaube ich, so eine der aufregendsten Zeiten in meinem Leben mit 21. Dann bin ich nach Berlin gekommen, dann hatte ich zwischendrin in der Werbung angefangen, hatte dann zwischendrin noch einen Auslandsaufenthalt in Berkeley in Amerika. Da habe ich, glaube ich, den ersten gesunden Smoothie meines Lebens getrunken. Also das verfolgt mich schon relativ lange. Die mich kennen, wissen, dass ich so eine Smoothie-Passion habe. Aber das war in Berkeley, da gab es so einen Laden, da sind wir dann jeden Morgen hin und haben uns unseren Smoothie machen lassen. Da habe ich so ein Marketing-Zusatzstudium gemacht. Dann bin ich wieder nach Berlin zurückgekommen, habe dann in einer Online-Agentur gearbeitet, habe dieses gesamte Up and Down der Dotcom-Bubble um die 2000er Jahre mitbekommen.
Also du hast Marketing auch studiert?
Ich bin eigentlich Diplom-Ingenieur, also ich habe Verpackungs- und Verlagswesen studiert.
Oh, wow.
Und bin darüber in die Werbung gekommen, weil das, was man in einem Verlag macht, macht man im Prinzip ja auch in der Werbeagentur zu gewissen Teilen. habe nie so richtig in einem Verlag arbeiten wollen, weil mir das irgendwie ein bisschen zu langsam war. Jetzt werde ich alle Verlagsleute denken, aber die Werbung fand ich damals aufregender. Und ich bin dann in den 2000er Jahren, als das gesamte Thema Internet aufgekommen ist, bin ich in eine Digitalagentur gegangen, Aperto, habe da gearbeitet und dann war die Dotcom-Bubble. Also das war so ein Auf und Ab, sowohl in der Agentur als auch generell im Markt. Hab dann gesagt, so mir fehlt noch so ein bisschen dieses Wirtschaftswissen und bin nach St. Gallen gegangen, habe dann MBA gemacht ein Jahr, also war in der schönen Schweiz. Auch wieder mit Auslandsaufenthalten in Luxemburg und in Kalifornien nochmal. Und dann bin ich 2003 wieder nach Berlin zurück und dachte mir so, was mache ich denn jetzt? Also mache ich was Eigenes oder lasse ich mich anstellen? Hatte auch Bewerbungsgespräche und hatte parallel drei Business-Ideen. Und eine davon habe ich dann auch wirklich gemacht. Das heißt, ich habe dann 2004 meine erste Firma gegründet. Das war Amapur. Das war eine Ernährungs- und Stoffwechselkur. Das heißt, das war schon dieses gesamte Thema Nutrition. Und ich hatte die Firma, den Hersteller der Produkte in der Schweiz kennengelernt. Die haben das auch über viele Jahre entwickelt. Und ich habe das dann genommen, habe eine eigene Marke aufgebaut, habe die Produkte weiterentwickelt, habe ein ganzes Konzept drumherum gestrickt mit Rezepten, mit Ernährungsprogrammen, mit Sport. Und es war 2004 und da war E-Commerce noch sehr, sehr in den Kinderschuhen. Also das war damals, also ich erinnere noch, man musste mit jedem Kreditkartenanbieter musste man einzeln verhandeln. Und heutzutage hat man so Plug and Play und steckt das einfach rein und schmeißt Shopify an. Plus die Leute haben nicht wirklich online gekauft, also das war noch relativ neu alles, aber es war eine total aufregende Reise, das ist, ging auch alles extrem langsam leider, ich war ganz alleine, also am Anfang, ich hatte keine Co-Gründerin oder keinen Co-Gründer und dann habe ich das eine ganze Weile gemacht, dann habe ich noch eine Plattform parallel aufgebaut, da ging es um Diätvergleich und das Ganze habe ich dann so ungefähr bis 2010 gemacht, dann habe ich das verkauft. Nicht für wahnsinnig viel Geld, sondern eher so ein kleiner Trade-Deal. Und habe dann aus diesem Content-Bereich mehr gemacht im Rahmen der Ikona Internet AG. Und wir haben dann relativ früh, das war 2011, Giga gekauft. Das war so der erste interaktive TV-Sender. Und haben das zu einer großen Plattform für Games, Entertainment und Technology News ausgebaut. Und das haben wir dann 2014 an Ströer verkauft. Und dann
wow,
war ich noch
da
eine ganze,
hast du ja wirklich einiges schon gemacht.
Ja, es waren ein paar Sachen. Und dann war ich in diesem großen Ströer, was ja so ein börsennotiertes Unternehmen ist, was auch nochmal ein komplett anderer Ansatz war und, glaube ich, für mich jetzt nicht so die richtige Welt. Und dann bin ich 2016 da raus und habe mir gedacht so, ich bin in meinem Leben nie so wirklich viel gereist. Ich habe immer so durchgepowert. Ich mache jetzt mal ein Jahr Auszeit und habe mir einen Rucksack geschnappt und ein One-Way-Ticket nach Bogota, Kolumbien gebucht und bin auf Weltreise gegangen und das ist fast ein Jahr dann geworden. Bin viel durch Südamerika getourt, Australien, war dann auch auf den Philippinen zum Schluss, aber Südamerika war schon sehr prägend und ganz toll. Und dann bin ich wiedergekommen und dann habe ich gedacht, ich habe richtig Bock, nochmal eine Firma zu bauen und nochmal neu anzufangen.
Also du bist Unternehmerin durch und durch.
Ja, ich glaube, das verfolgt mich. Was lustig ist, weil ich komme eigentlich nicht, also ich komme aus so einer, also wie gesagt, auch aus dem Osten. Das heißt, das war ja, also die Wende, da war ich 14, 15, was ein großes Glück für mich war, weil man konnte zu Ostzeiten nicht alles das machen, was man gerne möchte. Und es war sehr limitiert. Und für mich hat sich dann einerseits, was puncto Reisen angeht, eine völlig neue Welt eröffnet, aber auch für diese gesamten beruflichen Möglichkeiten. Und ich komme aus einer ganz normalen Familie. Meine Mutter war Lehrerin, mein Vater Diplom-Ingenieur. Aber es war jetzt nie so, dass da, also ich habe dieses Unternehmergehen jetzt nicht irgendwie in der Wiege liegen gehabt. Und ich weiß noch, als ich die erste Firma gegründet habe, meine Eltern haben ständig gefragt, ob ich genug zu essen habe und ob alles okay sei. Und ich kann ja dann doch auch wieder gerne zu Hause einziehen, wenn ich möchte. Mittlerweile haben sie sich beruhigt und wissen, dass ich das einigermaßen gut hinkriege. Aber weißt du, es ist so, ich glaube, es gibt ja so Menschen, die haben das von zu Hause mit. Das finde ich total toll. Ich hatte das nicht. Uns geht ja dann trotzdem. Also das ist genau. Und dann, das war dann nach der Reise. Dann habe ich 2018 mich viel mit diesem Bereich Ernährung und Sport beschäftigt, weil für mich eigentlich klar war, ich möchte, wenn ich eine Firma mache, muss es wieder das sein, weil das einfach so mein Passions- und Leidenschaftsthema ist. Habe dann so ein paar freiberufliche Projekte gemacht, habe irgendwie in verschiedene Health-Bereiche reingeguckt, Sportbereiche. Und habe mich vor allen Dingen sehr, sehr viel selber damit beschäftigt. Also was ist eigentlich, wie kann ich gesund alt werden? Meine Großmutter hatte Alzheimer und wenn man das mal durch hat mit einem Familienmitglied, das ist keine so schöne Erfahrung. Und mich hat das wirklich umtrieben, weil ich mache gerne Sport, ich bin gerne aktiv und ich möchte und ich will möglichst lange fit bleiben. Mhm. Und habe sehr viele Bücher gelesen, die lustigerweise meistens aus dem Leistungssportbereich waren. Also es gab sehr viel, was so dieses gesamte Thema Triathlon etc. war, und habe das gelesen. Und dann kam immer dieses Thema Hormone, Hormonumstellung und Wechseljahre. Und dann habe ich mich da sowieso reingekniet und dachte mir, das ist ja völlig interessant, was passiert denn da in dieser Zeit in dem Körper? Und das war so mein erster Kontakt. Ich war damals Mitte 40 und ganz viele Sachen, wo ich so selber merkte, ach krass, so Veränderungen an meinem Körper konnte ich auf einmal besser zuordnen durch das, was ich da gelesen habe. Und mich hat es wirklich beeindruckt, also was bei uns Frauen in der Lebensmitte passiert und was das für Auswirkungen hat auf das Älterwerden. Und das war so ein bisschen der Startschuss zu sagen, das ist total spannend. Das ist so meine eigene Reise, weil ich bin genau in diesem Alter. Und warum nicht daraus ein Business entwickeln? Und das war Ende 2018, Anfang 2019. Und dann, wie das so ist, wenn man sich mit einem neuen Firmenkonzept beschäftigt, dann guckt man erstmal, was hängt da alles drumherum? Was kann man für ein Businessmodell machen? Also ist es E-Commerce oder wird es Content oder wird es Hormontesting? Also es gibt ja eine sehr große Bandbreite. Ich habe so ein paar Freunde, die aus dem medizinischen Bereich kommen, die habe ich total genervt in der Zeit. Immer gefragt so, und guck mal, und das, und wie ist das mit den Tests? Und und dann wurde es immer klarer, je mehr ich mich mit diesem Thema beschäftigt habe, dass sehr, sehr viel auf dieses Thema Ernährung zurückzuführen ist. Und dass das so ein bisschen dieser Kern des ganzen Wellbeings in der Lebensmitte ist. Ja, und dann ist das immer konkreter geworden. Und dachte ich mir, Mensch, Ernährung, das hast du doch schon mal gemacht. Da hast du auch ein gewisses Grundwissen. Ich hatte auch durch meine Zeit mit meiner ersten Firma mit Amapur die ganzen Kontakte in diesem Nahrungsergänzungsmittelbereich. Ich kannte Hersteller, ich kannte Anwälte. Also weißt du, ich kannte so ein bisschen diese Infrastruktur. Und dann dachte ich mir so, na okay, das kannst du ja auch jetzt erstmal alleine starten. Das kannst du bootstrappen, da kannst du sehr viel selber machen. Aber ich habe einen großen Unterschied gesagt, so, ich möchte unbedingt eine Mitgründerin oder einen Mitgründer haben, weil ich es auf keinen Fall nochmal alleine machen wollte. Und ja.
Wieso nicht nochmal alleine? Was hat dir gefehlt?
Der Austausch, und ich glaube, dass ich heutzutage in meinem Alter auch mehr weiß, was ich kann und vor allen Dingen, was ich nicht kann. Ich weiß, ich bin super gut, was so Produktentwicklung, auch eine Vision haben, mich da reinzuarbeiten, auch in komplexe biochemische oder technische Themen. Ich habe da ein Gefühl für. Aber ich bin der Typ, ich habe da ein richtig cooles Produkt, aber es kauft kein Mensch. Also weißt du, weil mir fehlt dieses Vermarktungs-Know-how, und ich finde es auch noch schwieriger, wenn es dein eigenes Produkt ist, wenn du das selber bist, das dann zu vermarkten. Also ich kann super gut andere Leute connecten und ich kann super gut für andere Menschen Werbung machen, aber für mich selbst finde ich das sehr, sehr schwer.
Ja, spannend.
Also ich habe das so ein bisschen gelernt in den letzten Jahren, vor allen Dingen auch, weil mich meine liebe Mitgründerin Monique dann irgendwann dazu gepusht hat. Aber am Anfang, also es ist nicht so in meiner DNA. Also ich bin outgoing und zu einem gewissen Punkt extrovertiert, aber bei so eigenen Sachen fällt mir das manchmal echt schwer.
Spannend. Auf jeden Fall könnten wir natürlich jetzt auf volle Kanone in dieses Thema einsteigen, aber wir haben ja heute das Thema Wechseljahre vor. Vielleicht aber trotzdem nochmal ganz spannend für mich, wo ich das jetzt alles so auch das erste Mal gehört habe. Wir waren ja schon bei Jack's Beautyline live. X by X ist deine heutige Firma, die du gemeinsam mit Monique führst, und wir haben schon viel zusammengearbeitet. Ich finde es wahnsinnig toll, was ihr alles macht und was ihr da so aufbaut, und anscheinend trefft ihr da ja auch total ganz, ganz, ganz viele Frauen da draußen, die wirklich genau an diesem Punkt sind, wo sie sagen so, was sind eigentlich Wechseljahre, was passiert da mit mir, oder vielleicht sogar schon mittendrin stecken und überhaupt nicht verstehen, was da so gerade abgeht in ihrem Leben. Aber ich möchte super gerne nochmal von dir verstehen, warum dieses Thema, weil das habe ich jetzt noch nicht so herausgefunden aus deinem Werdegang oder auch so, normalerweise kommt man ja, man kriegt das wie gesagt so in die Wiege gelegt, oder du hast anscheinend eine wahnsinnige Passion für das ganze Thema Nahrungsergänzungsmittel und Wellbeing und so weiter gehabt. Aber kannst du dir erklären, woher das kam, wieso du da so eine Passion für aufgebaut hast, dass du jetzt halt deine zweite Firma rund um dieses Thema aufgebaut hast?
Ja, absolut. Also weil ich an mir selber, also ich bin jemand, ich probiere die Sachen auf jeden Fall immer durch, ne? Also ich teste sehr viel, ich probiere sehr viel rum. Und ich merke einfach, dass dieses, wie ich mich ernähre, wie ich Sport mache, so einen fundamentalen Einfluss darauf hat, wie ich mich fühle, wie ich performe und wie ich auch meinen Alltag stemmen kann. Und ich glaube, das hat mich schon immer verfolgt. Das fand ich schon immer spannend. Und ich bin keine Heilige, ich bin so ein 80-20-Typ. Ja? Das heißt, ich trinke auch gern Rotwein. Ich habe jetzt am Wochenende gerade eine lange Geburtstagsfeiernacht bei einer guten Freundin hinter mir. Also ich finde immer, es muss eine Balance sein, aber wir können sehr, sehr viel tun. Und das hat mich schon immer fasziniert. Auch die Auswirkungen, die Ernährung, Sport auf unser Wohlbefinden, auf den Körper hat. Das finde ich faszinierend. Und noch faszinierender fand ich dieses gesamte Thema Lebensmitte, weil wir wirklich so viele Tools in der Hand haben, die beeinflussen, wie wir gesund älter werden. Und mich hat das überrascht, dass, also was in der Lebensmitte passiert, da können wir gleich noch näher drauf eingehen, was mit unseren Hormonen passiert und wie das unseren Körper verändert. Mhm. Und das war für mich ein Riesenpunkt. Und ich habe zu diesem Zeitpunkt, wo ich angefangen habe, mich mit den Wechseljahren zu beschäftigen, das erste Mal auch so Sachen gehört wie Perimenopause. Und als es Ende 2018, man hat es auch nicht wirklich googeln können. Also heutzutage, es hat sich zum Glück in den letzten 4 Jahren sehr, sehr viel verändert. Das ist irgendwie in der Elle, in der Vogue. Die Madame machen jetzt einen Kongress. Also da passiert wesentlich mehr. Das war vor ein paar Jahren wirklich noch komplett anders. Und ich habe mir das ganze Wissen größtenteils aus amerikanischen wissenschaftlichen Büchern geholt, weil es in Deutschland rein gar nichts dazu gab. Also die ersten Bücher kamen 2020 kam Midlife Care raus und dann Woman on Fire von der Sheila Lees. Also da ging es so langsam los, aber bis zu diesem Zeitpunkt war da nichts. Und ich habe sehr viel recherchiert und ich habe sehr viel in dieser Recherche entdeckt, wo ich mir dachte, ach krass, ja gucke mal, das passiert gerade bei mir. Also Energie ist anders, das ist Energielevel, die Regeneration funktioniert nicht mehr so gut wie früher. Ich hatte krasse Stimmungsschwankungen und ich hatte so verstärktes PMS. Und ich bin durch diesen eigenen Research eigentlich an der Firma und an diesem Ding auch darauf gekommen zu sagen, warte mal, da passieren ja auch in meinem Körper langsam Veränderungen. Also scheinbar bin ich auch in dieser Perimenopause und gewisse Symptome wie eine leichtere Reizbarkeit, Stimmungsschwankungen kommen halt von diesen ersten Hormonveränderungen. Ich habe in den letzten 4 Jahren so krass viel über meinen eigenen Körper gelernt und auch dieses Deuten von Dingen, die passieren und dann zu merken, wenn ich mich so ernähre, wenn ich so schlafe, wenn ich so Sport mache, was sind jetzt konkrete Auswirkungen auf mein Wohlbefinden? Und das ist, ich finde das faszinierend und das ist auch, ich lerne heute noch jeden Tag dazu, weil sich auch in diesem ganzen Research um das Thema so viel verändert. Also es gibt dieses gesamte Thema Frauenfischung, das gibt es erst seit ungefähr den 2000er Jahren. Also das gab damals die Women's Health Studie. Es gab vorher sehr wenige Studien, wo überhaupt Frauen mitgewirkt haben. Das heißt, man hat, also selbst die Mäuse und die Ratten waren männlich, ne? Weil Frauen sind einfach, wir sind wahnsinnig komplex, weil wir haben halt diesen Zyklus und wir haben diese Hormonschwankungen und das muss man alles rausrechnen. Deswegen werden Studien langwieriger, die werden teurer, die werden komplexer und da passiert gerade in den letzten Jahren so wahnsinnig viel zum Thema Zyklusforschung, zum Thema, was passiert überhaupt in dieser Perimenopause, Osteoporose, dann geschlechterübergreifend natürlich das gesamte Thema Darmgesundheit. Das ist alles noch ein relativ junges Feld. Und ich finde es mega spannend, immer darüber mehr zu erfahren und diese Zusammenhänge zu erfahren. Und dann im Endeffekt manchmal festzustellen, es ist gar nicht so komplex, sondern es lässt sich auch wieder auf dieses Thema Ernährung, also auf so ein paar Säulen lässt sich das eigentlich runterbrechen. Und das finde ich toll. Und ich glaube, so ein paar Sachen hätte ich mir manchmal gewünscht, dass ich sie gewusst hätte schon in meinen 20ern. Was zum Beispiel Knochengesundheit, Muskelaufbau und diese ganzen Themen angehen, weil es gibt bei gewissen Punkten gibt's so ein Point of No Return oder sagen wir mal so, wir haben so Wachstumsphasen im Leben und die hören irgendwann auf und wir können natürlich immer noch was tun, aber je früher man anfängt, desto besser ist es eigentlich und deswegen ist es so eine wahnsinnige Mission geworden, auf Frauen nahe zu bringen, was in diesen Wechseljahren passiert und auch vor allen Dingen auch zu sagen, selbst wenn man keine Beschwerden hat, wir müssen ab diesem Alter was tun und wir müssen ab der Lebensmitte einfach ein bisschen besser um uns kümmern, damit wir gesund alt werden. Und wir werden ja alle immer älter.
Dann lass uns doch mal jetzt genau da einsteigen. Was ist die Perimenopause? Wann beginnt die? Und ja, was sind so die ersten Symptome?
Also wir Frauen haben im Endeffekt so zwei große hormonelle Ereignisse in unserem Leben. Das eine ist die Pubertät. Das heißt, da sind die meisten irgendwo so zwischen 11 und 13 Jahren alt, wo im Prinzip die Eierstöcke anfangen, ihren Zyklus zu haben. Das Östrogen wird richtig schön ausgeschüttet, jeden Monat mehr oder weniger gleichmäßig rhythmisch. Und wenn wir dann am Ende, also wir kommen mit einem Eizellenvorrat auf die Welt. Das sind bei der Geburt sind das ungefähr 1 Million Eizellen. Die sind zum Beginn der Pubertät, haben die sich schon mal krass halbiert. Das heißt, da sind nur noch so 500.000 da. Und dann im Laufe unseres ganz normalen, ja, fruchtbaren Lebens werden diese Eizellen immer weiter aufgebraucht. Wir menstruieren jeden Monat regelmäßig. Und dann kommen wir an einem Punkt an, wo dieser Eizellenvorrat so ein bisschen zur Neige geht. Da sind im Schnitt noch so um die 50.000 Eizellen da. Und das ist ungefähr, wann die Perimenopause startet. Das heißt, dann kommt dieser Motor, dieses regelmäßigen monatlichen Zyklus, so ein bisschen ins Stottern. Das ist so ein bisschen, wenn man Auto fährt und der Tank wird so langsam leer, dann passiert das, dass in der, besonders in der ersten Phase, der Körper muss so ein bisschen ausholen, um aus diesen verbliebenen Eizellen die Follikel zu generieren. Mhm. Es kommt nicht jedes Mal zum Eisprung, es wird alles ein bisschen unregelmäßiger.
Wie alt sind wir da ungefähr?
Wir sind ungefähr in Anfang 40, bei manchen Frauen Mitte 30 schon, bei anderen Frauen Mitte 40. Also der Durchschnitt, würde ich mal sagen, liegt so zwischen 40 und 42, aber es sind halt immer Durchschnittswerte. Ne? Man weiß auch nicht genau, woran das liegt, weil es ist auch nicht die Ernährung, die die Eizellen so krass beeinflusst, sondern das ist, manchmal sind Schwangerschaften. Es gibt auch Studien, die sagen, wie und wie häufig man Sex hat. Also es ist so ein grober Wert, plus minus 10 Jahre. Und man, die beste Orientierung ist eigentlich so ein bisschen das Alter der Mutter, weil das ist häufig der ähnlichste Punkt. Also mal einfach mit der Mutter sprechen, zu sagen, wann ging das bei dir los? Jetzt wird die Generation unserer Mütter meistens nicht so dieses Thema Perimenopause auf der Uhr haben. Aber wie gesagt, grob kann man sagen, so in unseren Anfang unserer 40er geht's los. Und diese Phase kann durchaus 7 bis 10 Jahre dauern, bis dann wirklich die Eizellenvorräte aufgebraucht sind. Dann haben wir noch ein paar und dann geht's langsam Richtung Menopause. Und Menopause ist dieser eine Moment in der Zeit, wo diese letzte Eizelle sich auf den Weg macht, eine Blutung auslöst und dann ist sozusagen, ist der Eizellenvorrat aufgebraucht und dann sind wir offiziell in der Postmenopause, so nennt sich diese Phase. Und dann in der sind wir dann im Endeffekt bis an unser Lebensende. So, jetzt wissen wir natürlich nicht, wann diese letzte Eizelle sich auf den Weg macht. Das heißt, wir sehen das eigentlich nur in der Retrospektive ungefähr. Man sagt, wenn man dann 12 Monate in Folge keine Periode mehr hatte, ist man offiziell in der Postmenopause. Aber das Wichtigste ist eigentlich, dass wir, also was man heutzutage weiß, und das war eine lange Zeit, ist man immer davon ausgegangen, dass diese Perimenopause eigentlich losgeht, wenn der Zyklus unregelmäßig ist. Jetzt wissen wir, dass selbst wenn der Zyklus noch regelmäßig kommt und auch der Abstand zwischen den Perioden gleich ist, wir trotzdem schon erste Hormonumstellungen haben können. Jetzt gibt es Frauen, die merken davon gar nichts. Es gibt andere Frauen, die merken es an Energielosigkeit, dass man so nicht mehr so resilient ist, dass man das, also diese Fähigkeit, mit Stress umzugehen, nachlässt. Stimmungsschwankung, Reizbarkeit, auch dieses Thema verstärktes PMS. All das sind
das
Symptome.
Ist schon in der Perimenopause,
genau,
oder?
Genau, okay. Genau. Das ist so für diesen ersten Umgang, wo einfach, man muss sich das einfach so ein bisschen vorstellen, der Körper fängt an, die Hormone umzustellen. Und das ist krass viel Arbeit für unseren Körper. Und das wirkt in sämtlichen Punkten unseres Körpers. Also wir haben überall im Körper Progesteron- und Östrogenrezeptoren. Das sind unsere beiden hauptsächlichen Sexualhormone, also bei den Östrogenrezeptoren sind das ungefähr 400. Die sitzen in den Füßen, die sitzen in der Haut, die sitzen im Darm, die sitzen im Gehirn. Und deswegen spüren wir diese Auswirkungen auch überall. Und das erste Hormon, was runtergeht, ist aber das Progesteron. Und das Progesteron, das merkt man auch so ein bisschen in der zweiten Zyklushälfte, das ist das Hormon, das ist so ein bisschen unser Wohlfühlhormon. Das ist Kuschelhormon. Das heißt, wir sind dann so ein bisschen, wenn das Progesteron nicht mehr richtig funktioniert, dieses Thema Reizbarkeit, man merkt es ja auch so beim starken PMS, dass man sagt so, oh, ich bin irgendwie angespannt, ich bin irgendwie, ich flippe schneller aus, ich bin vielleicht auch todtraurig, bis hin zu Schlafproblemen, ist ein ganz, ganz häufiges Symptom und das ist größtenteils das Progesteron, was zuerst absinkt und dann folgt in so ein bisschen Abstand, geht das Östrogen auch langsam zurück und in dieser ersten Phase haben wir auch häufig, das nennt sich Östrogendominanz. Das heißt, das Östrogen ist im Vergleich zum Progesteron höher und macht dann auch wieder Probleme. Das ist zum Beispiel Wassereinlagerung, spannende Brüste, Krämpfe. Also es sind einfach so viele Symptome, wo man nicht unbedingt Wechseljahre denkt, weil Wechseljahre ist ja für viele immer noch so Hitzewallung, Nachtschweiß, sondern da hängen eine ganze Menge andere Symptome mit da dran. So, und dann im Laufe der Jahre sinkt das Östrogen auch ganz langsam, dann kommen oft andere Symptome mit hinzu, weil das Östrogen ist im Körper verantwortlich für Wachstum, für Feuchtigkeit. Das ist so unser Polsterhormon. Ne? Man merkt es auch so, das gibt uns auch Energie. Man merkt es auch, wenn man seinen normalen Zyklus hat in den ersten 2 Wochen, also sozusagen mit Start der Periode, steigt das Östrogen langsam an und das ist meistens so unsere Powerphase, ne? Da sind wir im Sport, da können wir richtig gut Sport machen. Da fühlt sich die Haut auch besser an, dann sind wir meistens auch rosiger, wir sind gut drauf, wir können besser verhandeln, wir können Stress besser ab. Unser Immunsystem ist richtig krass und wenn das Östrogen runtergeht, wir kommen immer mehr an diesen Zeitpunkt der Menopause, der letzten Blutung. Und wenn das Östrogen runtergeht, kommen natürlich diese Begleiterscheinungen, die durch diesen Verlust, das heißt, die Haut wird ein bisschen, verliert ihre Straffheit, ihre Flüssigkeit. Und nicht nur die Haut, sondern alle anderen Feuchtgebiete, also die Vagina, die Darmschleimhaut. Also überall im Körper merken wir auch diese Umstellung von dem Östrogen. Im Gehirn kommt es dann häufiger zu diesen sogenannten Hitzewallungen. Das ist einfach, weil unser Temperaturzentrum, das sitzt im Gehirn und das muss sich auch erst wieder an dieses neue Niveau gewöhnen. Brain Fog, Gelenkbeschwerden ist was wir ganz, ganz häufig bei Frauen haben, bis hin zu so einer menopausalen Arthritis. Und das ist halt auch, weil diese Gelenke und die Knorpel, die haben ja überall Feuchtigkeit dazwischen und das geht alles zurück. Mhm. Also diese Östrogenauswirkung merken wir überall im Körper.
Also wenn ich das jetzt so alles höre, da kriege ich ja richtig Angst. Also das ist ja wirklich sowas, wo ich denke so, okay, Peggy, bitte sag jetzt nicht noch mehr. Das ist ja der Wahnsinn, also was da alles passiert und es wird einfach auch so wahnsinnig wenig besprochen. Was sind denn so deine ersten Tipps? Also wie kann ich mich so ein bisschen darauf vorbereiten? Also ich werde jetzt im nächsten Monat 40 und ich hatte jetzt eine Zeit lang eine sehr, sehr starke Östrogendominanz, wo ich habe einen Hormontest gemacht und da habe ich ja schon gefühlt im Monat 24 Kapseln, am Tag 24 Kapseln zu mir genommen und habe gecremt und keine Ahnung was gemacht und das fand ich schon echt ganz schön anstrengend. Also es hat sich schon nicht mehr so richtig gesund angefühlt und ich habe das jetzt ganz gut reguliert bekommen. Aber was ist denn, wenn ich dann so in die Perimenopause komme, was sind denn so die ersten Anzeichen und was kann ich denn dann direkt mal so für mich tun oder was kann man auch vielleicht schon davor tun? Vielleicht starten wir nochmal so mit dem davor und bis dann dahin.
Ja, danke, dass du das sagst, weil ich finde dieses davor total wichtig, weil ich merke das immer wieder. Also sind noch nicht die Wechseljahre. Ich glaube, es ist auch völlig egal, ob es jetzt schon die Wechseljahre sind oder nicht, aber unser Körper wird älter, der verändert sich. Und ich glaube, das ist das, was ich gerne den Frauen mitgeben möchte, egal ob man Symptome hat oder nicht. Und man sagt so ganz grob, ungefähr ein Drittel der Frauen hat richtig schlimme Symptome, irgendwann im Verlauf der Wechseljahre. Ein weiteres Drittel so ein bisschen ab und zu. Mhm. Und es gibt ein Drittel, die merken gar nichts. Also das ist nicht so, dass man jetzt wirklich sagt, jede Frau hat Symptome und jede Frau, es ist total schwer, da durchzugehen. Mhm. Aber diese Wechseljahre sind halt ein Teil unseres Älterungsprozesses. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir verstehen, dass unser Körper mit dem Alter, wir sind wie so ein Oldtimer, den müssen wir ein bisschen vorsichtiger fahren. Mhm. Und da müssen wir auch ein bisschen besseres Benzin und besseres Öl kaufen und vielleicht den auch mal in der Garage stehen lassen und vielleicht auch nicht mehr mit 180 irgendwie oder von 0 auf 180, sondern vielleicht irgendwie zwischendrin auch mal so ein bisschen mit 130 entspannter. Weil es gibt so ganz viele Stellschrauben. Stress zum Beispiel ist ein Riesenthema und das ist ganz oft, besonders in der Perimenopause. Und ich habe viele Freundinnen gehabt, die in stressigen Perioden dachten so, oh mein Gott, ich bin jetzt so meine Hormone, ich habe einen Hormontest machen lassen, ich bin kurz vor den Wechseljahren. Dann hat sich das aber relativ schnell wieder ausgeglichen, weil Stress beeinflusst direkt unsere Sexualhormone. Das heißt, in stressigen Phasen kann zum Beispiel auch die Periode ausbleiben. Das haben wir ja teilweise schon alle mal irgendwann erlebt. Das heißt, wir müssen unbedingt schauen, dass wir Stress regulieren. Das klingt immer so blöd, weil natürlich auch in der Lebensmitte kommt bei den meisten manchmal noch ein neuer Job, kleine Kinder, Kinder aus dem Haus. Ne? Also es gibt ja irgendwie die ganze Bandbreite, Eltern, die vielleicht langsam älter werden.
Neuer Partner.
Also da passiert unglaublich viel und oft auch bei Frauen, wo die so sagen so, warte mal, ey, die letzten Jahre habe ich irgendwie immer für andere gemacht, jetzt bin ich mal dran. Und wir Frauen setzen uns ja eh unter Stress. Und das, was da passiert, Stress von außen und dann dieser Stress, den das für unseren Körper ist, diese Hormonumstellung über diese 10, 20 Jahre zu machen, heißt einfach, wir müssen mehr auf uns Acht geben. Und deswegen finde ich das so wichtig, diese Aufklärung schon so früh wie möglich zu machen und gar nicht um Angst zu machen und zu sagen so, oh mein Gott, jetzt kriege ich all diese komischen Symptome und meine Augen werden trocken und die Vagina auch und ich kriege Ekzeme und
Party all das machen jedes Wochenende geht auch nicht mehr.
Es geht aber noch. Ja, aber ich finde, es ist wichtig, dass man weiß, dass der Körper anfälliger wird im Alter und dass man ihn unterstützen muss und auch kann. Und da gibt es ja zum Glück ganz viele Stellschrauben. Da gibt es die Ernährung, können wir gleich noch eingehen, weil das ist ein relativ großer Faktor. Es gibt das gesamte Thema Bewegung. Damit können wir wahnsinnig viel machen für die Stimmung, für dieses gesamte Hormonniveau. Wir müssen auf unsere Darmgesundheit achten. Das ist natürlich viel über die Ernährung, weil im Darm mit dem Alter die Vielfalt abnimmt. Und der Darm ist ein wahnsinnig großer Regulierer für unsere Hormone, weil besonders dieses Thema Östrogendominanz, was du angesprochen hast, heißt, da sind viele Hormone, die überschüssig sind. Also ja, wir brauchen das Östrogen, aber wir brauchen halt nicht dieses überschüssige Östrogen. Und wenn unser Darm gut funktioniert, wenn er genug Ballaststoffe hat, transportiert der das raus. Und deswegen eine darmgesunde Ernährung mit einer großen Vielfalt an Bakterien ist ein total wichtiger Punkt. Dann passiert natürlich durch diese Hormonumstellung wahnsinnig viel, was das Gewicht angeht. Das heißt, unser Stoffwechsel verändert sich. Wir werden sensibler gegenüber Kohlenhydraten. Wir können das Insulin nicht mehr so gut einlagern. Wir brauchen mehr Proteine. Das ist ein Riesenthema, das ist eines meiner Lieblingsthemen. Wir müssen Kraftsport machen. Das heißt, da gibt's ganz viele Sachen, die wir tun müssen und die wir tun können, um die Symptome erstmal gar nicht aufkommen zu lassen, um besser durchzukommen. Und Schlaf ist ein Riesenthema. Ich weiß, das ist besonders, wenn man kleine Kinder hat, kann man sagen so, ja, du musst schlafen. Und das ist manchmal dann wirklich sehr schwierig. Aber wir müssen einfach, glaube ich, in dieser Zeit gucken, früher oder später, dass wir uns selbst priorisieren. Und das muss nicht immer 100% klappen. Aber wir müssen ein bisschen mehr Acht geben, weil der Körper nicht mehr so viel vergibt. Der braucht unsere Unterstützung.
Können wir einmal richtig so konkret auf deine Tipps zu Schlaf, Ernährung und auch vielleicht sogar Supplements und Co. eingehen? Also was ist das, was mir jetzt wirklich auch in der jetzigen Zeit, wo ich 40 werde und vielleicht in diese Phase komme, was ist das, was du aus deiner Sicht sagst, sollte ich angehen? Ja.
Also, wenn wir uns das Thema Ernährung anschauen, das Wichtigste ist wirklich, dass wir eine gemüselastige Ernährung haben, also mit ganz vielen Ballaststoffen. Da gehören die Kreuzblütler dazu. Das ist alles, was Kohl im Namen hat. Also der Blumenkohl, der Brokkoli, der Grünkohl. Weil die haben auch sogenannte Senföle und die helfen dem Körper auch wieder bei natürlichen Entgiftungsprozessen. Die führen auch mit dazu, dass das überschüssige Östrogen rausgeht. Ballaststoffe sind ganz wichtig, auch für die Darmgesundheit. Die sind auch wichtig, die Leinsamen zum Beispiel, die haben auch Phytoöstrogene. Unterstützen dann wieder diese Umstellung durch das Östrogen, was weggeht. Gesunde Fette sind total wichtig, da besonders die Omega-3s aus dem Fisch, aus den Algen. Das Olivenöl ist ein super Fett, also wirklich so diese mediterrane, also diese alte mediterrane Ernährung, jetzt nicht Pizza und Pasta, sondern wirklich Fisch, viel Gemüse. Proteine sind ein wahnsinnig wichtiger Faktor für alle die kein Fleisch essen. Die müssen halt wirklich gucken, dass sie eine Vielfalt aus Hülsenfrüchten bekommen, weil die pflanzlichen Proteine haben nicht so eine hohe Wertigkeit. Die müssen wir gut kombinieren. Bei Fleisch muss man einfach auch ein bisschen auf die Menge achten. Also nicht jeden Tag natürlich, weil das wieder Entzündungen fördert. Aber Fleisch, Fisch in Maßen, eine super Geschichte für die Proteinversorgung. Wir müssen darauf schauen, dass wir generell genug essen. Weil was bei vielen Frauen in der Lebensmitte passiert, ist, dass sie das eine oder andere Kilo anlagern. Das heißt, es ist nicht mehr so leicht. Also früher geht es dann so, ja, esse ich mal ein Wochenende nichts und dann sind irgendwie die 2 Kilo wieder runter. Das geht nicht mehr so leicht, weil sich unser Stoffwechsel auch umstellt. Die Proteine werden nicht mehr so gut verwertet. Das Insulin wird nicht mehr so gut verwertet. Also wir müssen den Körper da ein bisschen unterstützen. Aber wir müssen dennoch genug essen. Und viele Frauen machen den Fehler, dass sie einfach zu wenig essen. Und dann bekommt der Körper zu wenig Vitalstoffe. So, und er braucht diese ganzen Vitalstoffe, also B-Vitamine braucht er für die Psyche, für die Stimmung. Der braucht Magnesium für diverseste, auch hormonelle Prozesse. Also wir brauchen für die Umwandlung auch von Hormonen, ja, damit wir zum Beispiel Melatonin, das Schlafhormon im Körper herstellen können, brauchen wir B-Vitamine, brauchen wir Magnesium, wir brauchen Vitamin D. Also diese ganzen Vitamine kriegen die auch über Supplemente, also über Ergänzung, aber in erster Linie natürlich über die Ernährung. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir vielfältig essen, also möglichst bunt, also nicht jeden Tag Schwarzbrot mit Käse und einer Tomate drauf. Das ist definitiv zu wenig, sondern wir müssen wirklich schauen, dass wir eine breite Palette essen, damit wir dem Körper auch wirklich genug zuführen. Wir müssen Vitamin D habe ich schon angesprochen, finde ich, ist eines der wichtigsten, ist ja eigentlich ein Hormon auch, aber es ist wirklich eines der wichtigsten Vitamine, die wir Frauen testen lassen müssen, um zu schauen, was ist unser persönlicher Bedarf, weil Vitamin D hat einen großen Einfluss auf die Knochengesundheit, auf Immunsystem, auf Stimmung, auf die Darmflora, das hängt ja alles zusammen.
Aber man sagt ja auch, dass eigentlich, selbst wenn man sich noch so bunt ernährt, man eigentlich gar nicht mehr genügend Nährstoffe über unsere Nahrung aufnimmt. Ne? Ja. Und das hat sich ja auch über die Jahre stark verändert, einfach durch den Prozess und die Verarbeitung der Lebensmittel, die wir zu uns nehmen. Und da sagt man ja schon, dass so Supplements eigentlich einzunehmen schon wirklich sehr hilfreich sind. Also ich nehme zum Beispiel von euch auch das Magnesium, ich nehme das Vitamin D, ich mache morgens immer die Darmkur von euch. Das sind ja auch schon alles Sachen, wo ich einfach weiß, ich schaffe das einfach auch in meinem stressigen Arbeitsalltag überhaupt nicht, das alles so reichhaltig zu mir zu nehmen, dass das für mich ausreichen würde. Und ich glaube halt, dass das immer noch so viele so belächeln und sagen so, hä, aber wenn du dich voll gesund ernährst, dann kriegst du doch genügend Nährstoffe. Ich meine, es gibt ja auch einen Grund, warum ihr bei XXX ja auch viele Nährstoffe und auch viel, du machst ja Lives ohne Ende dazu. Vielleicht kannst du da auch noch einmal ganz kurz so eingehen, wie du dazu stehst oder was das, was du sagst, was ist eine gute Mitte?
Also ich bin natürlich voreingenommen, ja, weil ich selber diese Produkte herstelle, aber mittlerweile gibt's auch genug Ärzte, die sagen, es geht einfach nicht ohne. So, und das ist, das kann man natürlich irgendwie die ganze Zeit sagen. Und der einfachste Weg ist, man macht ein Check-up, man lässt seine Vitamin- und Mineralienwerte testen, auch seinen Omega-3-Status machen, und dann wird man sehen, und jeder hat so ein bisschen seine eigenen Baustellen. Also meine ist zum Beispiel wie ist Magnesium, weil ich halt auch, ich habe viel Stress, ich mache viel Sport. Ich glaube, mein Magnesium-Grundumsatz ist einfach sehr hoch. Ich habe nie Probleme mit meinem Eisen oder mit meinem Selen. Ich weiß sozusagen, wo meine Baustellen sind. Mein Vitamin D ist immer relativ niedrig, wenn ich das nicht dosieren würde. Das heißt, ich glaube, dass wir ohne Nahrungsergänzung nicht gut gesund versorgt sind. Und ich esse wirklich krass gesund. Also das ist, ich habe auch meine Ausrutscher, aber ich achte darauf, dass ich jeden Tag was Probiotisches esse. Also auch genug Vielfalt für meinen Darm bekomme. Ich esse sehr ballaststoffreich. Ich esse mindestens meine 2 Portionen Gemüse am Tag. Aber selbst ich ergänze. Und ich sehe in meinen Testergebnissen, dass ich da gut versorgt bin, aber halt auch, weil ich individuell aufdosiere. Und ich glaube, ohne das geht's nicht. Also besonders Vitamin D wüsste ich nicht. Also besonders wir hier in Deutschland oder in der gesamten nördlichen Hemisphäre kriegen das überhaupt nicht hin, weil wir gar nicht im Winterhalbjahr die Sonnenstellung haben, dass da überhaupt auf der Haut genug Vitamin D produziert wird. Aber wie gesagt, das ist ja so ein bisschen so eine Philosophiediskussion. Deswegen bin ich immer ein großer Freund davon, das messen zu lassen und dann aufzudosieren. Es gibt aber
Kann man vielleicht einmal noch mal eine ganz kurze Frage, weil ich glaube, das ist immer ein Thema, was sehr viel gefragt wird. Kann man das bei jedem x-beliebigen Hausarzt testen lassen? Können die das überhaupt gut auswerten? Gehe ich zu einer speziellen Heilpraktikerin oder sowas? Kannst du da noch mal so deine Einschätzung geben?
Ja, ein guter Punkt. Also es gibt, man kann theoretisch auch in Labore direkt gehen. Also wir können, also es gibt zum Beispiel hier in Berlin gibt's das IMD, das ist ein relativ gutes Labor, da kann man hingehen, kann direkt den Test machen. Die Elena Ofanus-Böckel hat ein Buch zu dem Thema Nährstofftherapie geschrieben und bringt jetzt ein neues raus. Man kann eigentlich bei jedem Hausarzt, also bei jedem Internisten sagen, bitte teste das und das und das. Wir haben bei uns auf der Seite auch einen Checker, wo wir nochmal die gesamten Vitamine erläutern und auch sagen, was muss man testen idealerweise.
Wo findet man das bei euch auf der Seite?
Indem man bei uns auf die Seite geht und es gibt einfach in der Suche Checkup eingeben.
Also einfach xbyx.de
und dann einfach in der Suche eingeben Checkup. Und dann kriegt man so ein, das sind auch die gesamten Sachen, die man beim Arzt wirklich regelmäßig testen lassen sollten. Und da gehört in den Wechseljahren neben dem Vitamin- und Mineralienprofil unbedingt die Schilddrüse dazu. Schilddrüsenhormone, ganz, ganz wichtig. Besonders bei diesem Thema Energielosigkeit, ne? Weil die Schilddrüse ist so unser, die gibt uns Energie. Und wenn die nicht gut reguliert ist, und das passiert in der Perimenopause relativ häufig, weil die Hormone auch, die Schilddrüse reagiert auch wieder auf Stress, die hängt direkt mit den Sexualhormonen zusammen. Also die haben eine ständige Interaktion. Und Schilddrüse ist bei vielen Frauen ein Riesenthema und die muss gut eingestellt sein. Genauso gut, wie man dann im Endeffekt auch, wenn man Probleme hat mit dem Darm, ne, kann man die Nährstoffe nicht aufnehmen. Also ich würde, das sind natürlich alles Selbstzahlerleistungen. Das ist ein bisschen schade, weil die wenigsten Sachen werden von der Krankenkasse bezahlt.
Ja, ich finde, das muss sich unbedingt ändern.
Ich finde auch, das muss sich ändern, weil es ist, Prävention ist so, so wichtig. Und es werden irgendwie Operationen gezahlt, es wird alles hinten raus bezahlt, aber es wird die Prävention nicht gezahlt. Aber auch da bin ich ehrlich gesagt so, dass ich mir denke, die, das Geld sollte jede von uns haben, also dann lieber weniger Klamotten, weniger, also wir geben für so viel Schwachsinn immer Geld aus und das ist unsere Gesundheit und das ist unsere Gesundheit, wie wir mit 70, 80 sind, die steuern wir halt jetzt, deswegen finde ich diese Check-ups zu machen ganz, ganz essentiell.
Kannst du einmal so ganz grob sagen, ich habe es jetzt auch schon vor längerer Zeit wieder machen lassen, was war das nochmal, was kostet so ein Check-up ungefähr, so Pi mal Daumen?
Es kommt immer ein bisschen aufs Labor an und auf die Werte, also wenn ihr jetzt dann zum Beispiel noch die Omega-3s mit reinpackt, dann wird es auch ein bisschen teurer, aber man kriegt, also ich glaube Vitamin D zum Beispiel kostet um die 20 Euro, 25 Euro. Dann gibt es Tests für die B-Vitamine, also ich würde B-Vitamine machen, D, Eisen, Selen, die Schilddrüsenhormone und ich würde mal sagen, man ist je nach Labor irgendwas zwischen 100 und 150, 200 Euro für wirklich großen Status, aber da ist dann auch alles drin und man muss es auch nicht unbedingt jedes Jahr machen, sondern man bekommt, wenn man das so alle zwei Jahre macht, ein gutes Gefühl. Also ich merke, bei mir sind eigentlich immer so dieselben Sachen, die Baustellen sind und die kann man dann auch individuell aufdosieren.
Ja, und ich finde, das ist so ein gutes Invest in seine eigene Gesundheit und einfach auch darüber, weil das ist ja auch nochmal an dieser Stelle ein ganz, ganz wichtiger Impuls, nicht einfach willkürlich Nahrungsergänzungsmittel zu sich nehmen, sondern wirklich das einmal richtig gut checken lassen, finde ich zum Beispiel ganz, ganz wichtig, weil das fragen immer so viele, Miri, was nimmst du denn? Und dann nehmen sie immer automatisch irgendwie das Gleiche und ich glaube halt einfach, ja, vielleicht, wenn das jetzt um die Darmkur geht oder sowas, da würde ich sagen, vielleicht ist das okay, aber ich würde ja jetzt nicht einfach sagen, dass jeder x-beliebige oder jede x-beliebige Frau genau das Gleiche nehmen sollte wie ich.
Zumindest, also ich glaube, es gibt, man kann zum Beispiel diese ganzen Phytostoffe, ne, also wir haben ja irgendwie in unseren Präparaten, wir haben sehr viele Vitalpilze drin, wir haben Adaptogene drin, das sind Pflanzen, die kommen aus dem TCM oder die kommen auch aus der gesamten indischen Ayurveda-Kunst. Diese Sachen kann man natürlich nicht testen lassen. Also die kann man aber gut nehmen, weil die Dosierung, die wir beispielsweise drin haben, die sind auf Studien basiert. Das heißt, wir gucken genau, welcher Rohstoff wirkt, wie viel braucht man davon. Da wird man im Endeffekt so ein bisschen schauen müssen, was tut das mit mir, was macht das mit mir. Zum Beispiel ganz gelassen, es hat Ashwagandha drin, es ist für die Stimmung. Da muss man einfach gucken, wenn man damit keine Themen hat, braucht man das jetzt wirklich oder hat man ein anderes Thema und nimmt dann ein anderes Präparat dafür. Also das ist wirklich so ein bisschen individuell. Deswegen, also ich habe das auch ganz oft, Peggy, was nimmst denn du? Und dann sage ich, naja, also bei mir hängt das so ein bisschen davon ab. Also zum Beispiel, wir haben dieses Peribalance, das nehme ich dann immer so in der zweiten Zyklushälfte, weil mir das hilft, PMS-freier dann durch die zweite Zeit zu kommen. Das ist aber sehr, sehr individuell. Es gibt so ein paar Sachen, ich glaube, die kann man immer nehmen. Das ist das Vitamin D, das ist das Magnesium, das sind die Omega-3s. Ich finde es ganz, ganz wichtig, dass wir genug Proteine zu uns nehmen. Das machen die meisten Frauen nämlich nicht. Und wir brauchen ungefähr Pi mal Daumen, es gibt Vorgaben, wie viel Gramm pro Kilogramm man braucht, aber man kann sich als Daumenregel merken, 30 Gramm zu jeder Mahlzeit und man muss es wirklich zu jeder Mahlzeit, weil der Körper kann das nicht speichern. Und Proteine sind so wichtig, weil wir Muskelmasse verlieren und das ist immer so, das hat eigentlich nichts so richtig mit den Wechseljahren zu tun. Also wir werden ein bisschen symptomfreier durchkommen, weil die Aminosäuren haben auch wieder eine Wirkung im Hormonstoffwechsel. Die haben einen ganz wichtigen Einfluss bei dem Thema Insulinsensitivität. Aber, und das ist für mich immer so ein Thema, wir sollten darauf hinarbeiten, dass wir im Alter unabhängig sind. Und wenn wir nicht genug Muskeln haben, und ich sehe das manchmal im Zug, wenn dann eine Frau, eine ältere Frau kommt da rein, ist so ein bisschen, weißt du, so gebeugt, hat so ein bisschen so ein Witwenbuttel, braucht jemanden, der ihr den Koffer hochhebt und idealerweise zu Hause auch irgendwo noch eine Stange, um sich von der Toilette hochzuziehen. Das ist schlimm und das sind die Sachen, die, wir sind nicht unabhängig im Alter und das verursacht Stürze und das ist die Todesursache fast Nummer eins, also Herz-Kreislauf-Erkrankungen, daran sterben die meisten von uns, aber dieses Sekundäre, diese Unabhängigkeit im Alter, ich kann nicht mehr alleine aufstehen, ich kann den Hund nicht mehr hochheben, das Enkelkind nicht mehr hochheben. Ich komme nicht mehr an das Regal ran. Ich kann ein Glas nicht mehr aufdrehen, weil meine Handgelenksstärke, also die Wrist Strength nicht mehr da ist. Und das ist so immens wichtig, dass wir Kraftsport machen. Das kann bei dem eigenen Körpergewicht sein, aber dass wir Frauen anfangen, unsere Muskelmasse zu erhalten, weil die schrumpft ungefähr um 1% pro Jahr. Und wenn das Östrogen runtergeht, das ist Muskelaufbauen, das ist anabol. Und wenn das Östrogen runtergeht, verlieren wir so schnell Muskelmasse im Verlauf der Wechseljahre, das ist, da müssen wir aktiv was dagegen tun. Und da hängen die Proteine und der Kraftsport. Und deswegen ist das Proteine ist immer so mein Ding, wo ich mir denke, es ist ganz, ganz wichtig. Und egal, ob man jetzt einen Proteinshake macht oder das mit einem Proteinpulver noch ergänzt oder ob man es über seine eigene Ernährung abdeckt. Aber da muss man einfach wirklich drauf achten als Frau.
Darf ich dich einmal fragen, wo du gerade das Thema Sport und Muskelaufbau und so weiter ansprichst, wie viel Sport bedarf das? Also was heißt es? Also wie viel machst du selber? Und es gibt ja natürlich auch Phasen, wo man wirklich schafft, Sport zu machen. Und dann gibt es ja auch wieder Lebensphasen, wo es einfach gerade kräftetechnisch auch nicht möglich ist. Mhm. Kannst du das einmal so ein bisschen auch so für uns schildern?
Ich habe neulich einen ganz tollen, also ich bin ja ein großer Fan von Dr. Stacey Sims. Das ist eine Sportwissenschaftlerin und Ernährungswissenschaftlerin, die unglaublich viele Studien in dem Bereich gemacht hat und wirklich, also die halt nicht irgendwie eine Meinung hat, sondern diese Sachen wirklich misst, die Frauenstudien macht, die im Sportbereich sehr viel macht. Und ich habe einen Podcast neulich gehört, wo sie meinte, so diese klassischen Empfehlungen sind eigentlich, also es gibt halt irgendwie, keine Ahnung, 300 irgendwas Minuten pro Woche und leichtes Ausdauertraining. Es ist einfach nicht genug, um die Muskelmasse zu erhalten. Das heißt, wir müssen gezieltes Krafttraining machen, das idealerweise an 3 Tagen pro Woche. Mhm. Und das muss auch nicht ewig sein, sondern da reicht eigentlich eine halbe Stunde. Das Wichtigste ist, dass wir anfangen, also A, das richtig zu machen. Da sollte man einfach mal ins Fitnessstudio gehen oder sich mit einem Trainer zusammensetzen, um wirklich auch diese Bewegung gut und funktional zu machen. Weil zum Beispiel eine Kniebeuge ist nicht gleich eine Kniebeuge. Ne? Das heißt, wir müssen auch lernen, wie wir das richtig machen. Und dann brauchen wir eigentlich auch weniger Zeiteinsatz. Das heißt, es reicht im Prinzip diese 30 Minuten Krafttraining 2 bis 3 Mal pro Woche. Ich weiß, das ist für viele viel. Dann gibt es das sogenannte HIIT-Training oder Sprintintervalltraining, also wirklich den Körper mal an eine Belastungsgrenze. Das braucht auch nicht viel. Das kann teilweise nur 20 Minuten sein, so ein Intervalltraining. Aber das zum Beispiel ist wahnsinnig wichtig für dieses Thema Insulinsensitivität, weil der Körper dann einfach viel, viel besser mit diesem Insulin und dem Zucker umgehen kann. Und für alle Frauen, und das sind, also wir sehen das bei uns, wenn wir Umfragen machen, das Thema Nummer 1 in den Wechseljahren, das sind nicht die Hitzewallungen, das ist auch nicht unbedingt die Gelenkbeschwerden, obwohl die auch sehr häufig sind. Und es ist immer das Thema Gewicht und Abnehmen. Es ist dieses Wohlbefinden im eigenen Körper und dieses viszerale Fett, was sich halt um die Lebensmittel bildet. Das ist Bauchfett, ist halt auch wirklich entzündlich und es ist gefährlich, es ist nicht gut. Mhm. Und dieses HIIT-Training, Sprintintervalltraining ist das Beste, um wirklich gegen dieses viszerale Bauchfett vorzugehen. So, und wenn ich dann noch im Alltag die Treppen nehme, vielleicht auch, also es gibt so einfache Sachen wie Tanzen oder Springseil springen, wenn man das von den Knien her kann. All diese Sachen tragen halt dazu bei, dass unser Körper besser mit diesen ganzen Stoffwechselveränderungen umgehen kann und natürlich dann die Muskulatur erhält und aufbaut. Also mehr ist definitiv besser, aber es ist auch wichtig, die Regeneration zu haben. Also ich merke das bei mir selber. Ich würde sagen, ich mache Kraftsport an 2, 3 Tagen pro Woche. Ich mache an den Tagen dazwischen und selbst wenn das nur 10 Minuten sind, so eine, das ist ein funktionales Flexibilitätstraining, wo ich wirklich schaue, dass ich, und ich hatte ein paar Verletzungen die letzten Jahre, was wahrscheinlich auch irgendwie mit den Wechseljahren zu tun hat, weil unsere Bindegewebe sich auch verändert. Also ich habe mir beim CrossFit meine Außenbänder am rechten Fuß gerissen und ich merke, dass ich dazu neige, halt nicht mehr diese Flexibilität zu haben, weil die Muskulatur verkürzt. Und ich mache sehr, sehr viele Übungen, damit ich sozusagen die Fußgelenksflexibilität habe, damit ich runterkomme in so einem Squat. Und da muss ich wirklich auch trainieren. Das muss ich, ja, also dehnen. Also das ist Yoga oder speziell intensives Yoga. Das brauchen wir aber auch für die Schulterbeweglichkeit. Ne? Ganz viele Frauen haben dieses Frozen Shoulder Problem, also wo diese ganzen Manschetten langsam verkalken. Und da müssen wir Flexibilitätstraining machen oder Yoga machen. Also wirklich dieses beweglich, diese, man nennt es Range of Motion, also wirklich diese Beweglichkeit, die wir eigentlich haben, die man bei kleinen Kindern sieht, die soweit es geht zu behalten, weil das erlaubt uns auch, die Kraft voll zu nutzen und auszuschöpfen. Also ich trainiere, wie gesagt, 3-mal die Woche. Ich achte darauf, dass ich immer wieder diese Regenerationstage dazwischen habe. Ich fahre wahnsinnig viel Fahrrad. Ich probiere viel zu laufen. Ich mache das auch, ich wohne im Dachgeschoss, dass ich ganz oft dann die Treppen nehme und den Fahrstuhl liegen lasse. Das sind immer so kleine Tipps, ne? Aber da ist im Prinzip jeder Schritt zählt und man kann die Treppen auch mal runterspringen mit beiden Füßen, weil das ist super gut für unsere Knochenstärke.
Okay.
Weil ein Riesenthema für Frauen ist das Thema Osteoporose. Das heißt, die Knochen werden poröser und brüchiger. Ich bin mit so einer leichten Osteopenie, das ist sozusagen so ein Anfang, diagnostiziert worden. Ich habe das vor 2 Jahren getestet, weil ich einfach, ich wollte eigentlich einen Bericht darüber machen, über dieses Thema DEXA-Scan. Das ist dieser Scan, wo man die Knochendichte berechnen kann. Da dachte ich mir, das zeige ich jetzt mal den Followerinnen. Und dann saß ich da und wurde mit einer Osteopenie diagnostiziert und dachte mir so, wow, krass. Das ist mir. Und man weiß auch nicht so richtig, woher das kommt. Es kann genetisch sein. Das kann sein, dass ich in meiner Jugend zu wenig Vitamin D genommen habe. Mhm. I don't know. Aber ich habe mir seitdem, das war vor 2 Jahren, und ich werde mich dieses Jahr nochmal testen lassen, wirklich geschaut, Vitamin D, Magnesium, K2, also all diese Nährstoffe für die Knochen. Kreatin nehme ich die ganze Zeit. Ich mache meine Energie, also unsere Energie nehme ich die ganze Zeit. Ich achte darauf, wirklich auch Springseil springen oder diese bewussten, also wie so Stampfsprünge, weil in dem Moment, wo so Impact auf den Knochen ist, wird das Muskelwachstum, also das Knochenzellenwachstum angeregt. Und natürlich Muskelaufbau, weil die Muskeln, die ziehen am Knochen und indem die ziehen, regen die auch wieder die Regeneration des Knochens an. Also wir können eine Menge tun und je früher wir damit starten, desto besser.
Wahnsinn, okay. Also es ist schon wahnsinnig viele tolle Insights und man merkt, wie krass du für diese Thematik brennst. Also wie du darüber sprechen kannst. Das ist wirklich, als hättest du Medizin studiert. Das ist ja wirklich Wahnsinn. Aber das finde ich halt eben auch so toll. Das finde ich halt eben auch an dir und deinem Unternehmen so spannend, dass da halt wirklich so eine krasse Story hintersteckt, dass du halt wirklich da dich so wahnsinnig leidenschaftlich mit beschäftigt. Und ja, wenn ihr Peggy noch nicht folgt, dann wirst du das unbedingt machen auf Instagram. Du machst auch wirklich tolle Insights gibst du dazu. Ihr habt übrigens auf eurer Seite auch ganz viel zu lesen. Das finde ich halt auch super spannend. Also ganz viel, was man sich runterladen kann. Eure Produkte sind, finde ich, immer auch super gut erklärt auf eurer Seite. Also ihr gibt halt sehr viel Mehrwert zu den Produkten von X by X. Und vielleicht kannst du ja noch mal ganz kurz, ich weiß jetzt nicht genau, ob du sagst, okay, du bist da schon so drauf eingegangen oder gibt es noch was wirklich in den Wechseljahren, wo du sagst, das haben wir noch nicht erzählt, das ist wirklich das, was sich dann hinterher nochmal massiv verändert und was man bedenken muss?
Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt, also mein Lieblingsthema, hast du vielleicht schon gemerkt, ist das Thema Osteoporose und Muskeln und Kraft. Vor allen Dingen auch, weil es wirklich so ein bisschen meine eigene Reise ist, ne? Und weil ich mir geschworen habe, meine Osteopenie-Werte werden definitiv nicht schlechter und ich werde alles tun, dass ich das hinbekomme. Und ich natürlich auch sehr viel Research dazu mache. Und eine der Geschichten, das ist ja immer dieses Thema Hormontherapie, ja, nein. Phytohormone, kannst das ergänzen. Mhm. Ich persönlich nehme noch keine Hormone, weil ich auch ehrlich gesagt für mich viel probieren möchte, das ohne zu machen. Mhm. Ich habe auch irgendwann mal die Pille abgesetzt, weil ich mir dachte so, nee, ich finde das irgendwie einfach auch nicht. Und die Pille ist jetzt kein Hormonpräparat, sondern es ist ein Medikament. Ich finde, man muss für sich selbst so ein bisschen herausfinden, also hat man Probleme, hat man keine Probleme. Ich bin relativ beschwerdefrei. Ich mache aber sehr viel. Also ich habe meine Ernährung angepasst. Ich habe mein Sportprogramm angepasst. Ich nehme fast alle unsere Produkte. Ich habe da so meine persönliche Routine, die sich auch immer wieder mal ändert, weil natürlich die Bedürfnisse auch immer wieder anders sind. Ich schaue penibel drauf, dass ich einen einigermaßen guten Schlaf bekomme, dass ich Regeneration hinbekomme. Mhm. Stress schaffe ich nicht immer so gut, aber ich wäre langsam besser damit, auch für mich so, weißt du, so Auszeiten zu schaffen, auch mal wirklich Urlaub zu machen und komplett abzuschalten. Das fällt mir immer schwer, weil dieses Thema halt auch so ein Passionsthema ist und ich dann da sitze und dann lese ich wieder irgendein Buch über Hormone und denke mir so, und dann bin ich, weiß ich, immer wieder gleich drin in diesem Jobthema. Aber also ich wäre da schon besser. Ich würde aber definitiv, wenn ich jetzt merke, ich habe starke Hitzewallungen, würde ich sagen, okay, dann natürlich lasse ich mir Hormone geben oder vaginale Trockenheit. Das ist ein lokales Östrogengel, was man drauf schmiert. Also man kann für jedes Problem der Wechseljahre eine gute Lösung finden. Ich finde, dass Hormontherapie kein Ersatz sein darf. Mhm. Also ich finde immer, das fängt an mit der Ernährung und mit dem Lebensstil. Man kann zum Beispiel auch mit pflanzlichen Sachen, mit Phytoöstrogen extrem viel machen. Also es gibt zum Beispiel in dem Thema Knochengesundheit gibt es Studien. Ich habe mich jetzt sehr, sehr intensiv damit beschäftigt gerade, was Soja-Isoflavone, das Genistein, das ist ein Bestandteil der Isoflavone, gibt es Studien, wo die Knochendichte verbessert wurde. Also man braucht nicht unbedingt die Hormone, um das alles hinzukriegen, aber man muss individuell schauen, mit seiner Ärztin besprechen. Und also beim Thema Hormontherapie ist die Ärztin absolut die Ansprechpartnerin, weil das muss eingestellt werden, da müssen Risiken abgeklärt werden.
Die Frauenärztin.
Die Frauenärztin, genau, oder eine Endokrinologin. Da kann man aber sehr, sehr viel tun. Es gibt keine Frau, die durch die Wechseljahre durch muss. Also es gibt für alles eine Möglichkeit. Es gibt natürlich auch Frauen, die können keine Hormontherapie nehmen, weil sie einen Brustkrebs zum Beispiel hatten oder eine andere Art von hormonaktivem Krebs. Da kann man mit einer Traubensilberkerze viel machen. Man kann wirklich mit der Ernährung extrem viel machen. Und ich sehe das bei unseren Kundinnen. Also das Thema Gelenkbeschwerden ist ein Riesenthema auch in den Wechseljahren durch das zurückgehende Östrogen. Und allein dieses Kollagenpräparat, das Kollagenkick, was wir haben, hat bei ganz vielen Leuten, also ich dachte eigentlich immer so, naja, okay, irgendwie ist es für die Haut. Und wir haben so viele Kundinnen, die sagen, dass ihre Gelenkbeschwerden dadurch besser geworden sind, weil das Kollagen natürlich auch, man nimmt das auf im Körper, aber der Körper entscheidet, wo er es hinpackt. Ne? Also es gibt leider nicht dieses so, ach guck mal, ich habe hier Krähenfüße, pack das, also ich habe so Vorkopffalten. Also ich fände das schön, wenn das Kollagen da reingeht, aber das geht natürlich dahin, wo der Körper das als Stützgewebe braucht.
Wie hieß das Produkt?
Das ist Kollagen-Kick. Also das ist ein Kollagenpräparat, das wir aus Eierschalenmembranen ist der Rohstoff. Das heißt, es ist vegetarisch und diese Eierschalenmembran hat auch neben dem Kollagen andere Aminosäuren noch drin, die wirklich gut sind für den Gelenkaufbau. Genau, und das sind, ich glaube, es gibt genug, was man tun kann. Keine Frau muss da irgendwie leiden. Ich finde zum Beispiel, dass bei der Ernährung würde ich unbedingt noch dieses Thema wirklich Soja und Sojaprodukte mit, also finde ich, gehört essentiell absolut dazu. Viele haben ja immer so ein bisschen so, ach nee, Soja, ich weiß gar nicht, wo das herkommt. Weil es wird viel Soja mittlerweile in Europa angebaut. Es ist gentechnikfrei, es wird teilweise Soja sogar in Deutschland angebaut. Und Sojaprodukte, das gibt Soja-Geschnetzeltes, es gibt Soja-Joghurt, es gibt Tofu, es gibt Tempeh, was noch fermentiert ist, was super ist. Es gibt Sojabohnen, die man direkt machen kann. Und Soja hat neben dem Ballaststoff, es hat einen wahnsinnig hohen Eiweißanteil, es hat eine sehr gute Wertigkeit für ein pflanzliches Eiweiß und es hat gleichzeitig diese Phytoöstrogene. Also das ist so ein, ich finde immer, das Superfood ist so doof, aber ich finde, Soja gehört einfach für Frauen ab der Lebensmitte unbedingt irgendwo in die Ernährung mit dazu und es gibt nichts Schlechtes über Soja zu berichten.
Edamame sind doch auch Sojabohnen.
Edamame sind Soja,
ja, habe ich gerade eine riesengroße Packung gekauft, liegt bei mir im Eisfach, liebe ich zu machen, falls es jemand noch nicht kennt. Das ist ein super toller alternativer Snack für
abends.
Und
die kann man auch prima in einen Smoothie morgens schon reinmachen, weil die relativ dezent im Geschmack sind und nicht so rausschmecken.
Also, naja, also ich habe sie jetzt mit Schale zum Snacken.
Ah ja.
Aber man kann sie natürlich auch ohne Schale kaufen und dann wunderbar in einen Smoothie machen. Gibt's denn noch etwas, also wo du wirklich sagst, das würdest du dir gesellschaftlich total wünschen, dass da etwas passiert, dass mehr Frauen über dieses Thema noch besser Bescheid wissen, dass sie mehr aufgeklärt werden, weil ich muss sagen, ich bin durch dich und euch das erste Mal wirklich auf diese Thematik gestoßen worden und das ist wirklich Wahnsinn, das ist ja eigentlich jetzt auch so durch eine ganz andere Beziehung eigentlich bin ich dazu gekommen, gar nicht so zu dem Thema.
Wir sind über das Äußere zueinander gekommen.
Genau, so wir sind über das Äußere zueinander gekommen und warum ist das gesellschaftlich noch so ein unbesprochenes Thema?
Also das ist ein großes Anliegen von uns, deswegen, du hattest das auch vorhin angesprochen, dieses gesamte Wissen, was es bei uns gibt, ne? Also auf Instagram, auf YouTube, auf der Seite, die Kurse, die wir machen, weil es immer ganz wichtig ist, ich kann natürlich sagen, nimm Omega-3 und nimm irgendwie probiotische Lebensmittel, aber ich finde es wichtig, dass wir verstehen, warum wir das machen, weil das hat auch alles einen Grund. Und nur wenn wir das Wissen haben und verstehen, wie unser Körper funktioniert, dann werden wir sagen, ach Mensch, super, dann mache ich mir doch mal mehr Gemüse oder knappere abends die Edamame statt die Chips.
Ja.
Also dieses Wissen ist total essentiell. Und ich glaube, die Wechseljahre haben so ein gesellschaftliches Tabu. Und ich habe das am Anfang gemerkt, als ich auch im Freundeskreis gesagt habe zu meinen Mädels so, ja, immer jetzt Wechseljahre. Und so, hah! Und dann waren alle so immer gleich so in dieser Abwehrhaltung und haben mir gesagt so, nee, ich bin da noch nicht, ich habe noch meine Periode. Wo ich denke so, na Schatzi, du bist da schon drin, auch wenn du deine Periode noch hast. Ne? Aber ich habe gemerkt dieses, und ich habe es auch bei mir selber gemerkt, ganz ehrlich. Also ich habe dann immer am Anfang gesagt, ja, ich bin der Perimenopause, weil ich fand, das klingt nicht so schlimm wie Wechseljahre. Mittlerweile bin ich da auch echt cooler, weil ich mir denke, es ist so blöd. Also das ist, sagt ja auch niemand so, oh mein Gott, die Pubertät ist ein Tabuthema. Da reden wir drüber, wir helfen den Mädels da reinzukommen, da rauszukommen, da gibt's Aufklärung. Und genauso sind die Wechseljahre, das ist eine Phase, jede Frau hat das und das ist einfach eine Umstellung im Körper, das ist nichts Schlimmes und ich glaube, dieses Tabu kommt daher, dass unsere Gesellschaft so krass fokussiert ist auf Fruchtbarkeit, dass eine Frau, wenn sie nicht mehr fruchtbar ist, ist sie so ein bisschen altes Eisen, ne? Dann ist es eine Schabracke oder es gab auch früher in der Medizin, wenn man sich diese Geschichte der Medizin sich anguckt, hat man immer gesagt, die Frauen sind hysterisch und das kam ganz oft, Hysterie über die Gebärmutter, ne? Und dann wurde gesagt, ja, die Alte ist hysterisch, weil die irgendwie das und das und das hat. Oder es ist eine Schabracke. Oder guck dir mal die alte Schachtel an. Oder die hat doch ihre Tage. Also da ist so ganz viel negativ konnotiert in der Gesellschaft. Und das ist absoluter Quatsch, weil eine Frau, nur weil sie durch die Wechseljahre durch ist und nicht mehr jeden Monat blutet, ist sie nicht, also sie ist weder alt, noch ist sie abgelaufen, noch ist sie nicht sexy.
Ist sie abgelaufen, das hat sich gut.
Ja, weißt
aber
du so?
Ich muss halt auch sagen, ganz klar als Beauty-Expertin, für mich ist das Thema tatsächlich auch dieses, ich möchte ewig jung bleiben. Ja, also Wechseljahre bedeutet ja auch gleichzeitig, ich werde alt.
Ja.
Und das sich einzugestehen, ich komme in die Wechseljahre, egal ob man 30, ob man 40, ob man 50 ist.
Ja.
Ich glaube, es ist etwas so, wie du gerade so sagst, ne? Ich werde jetzt alt und ja, das ist was extrem Unsexyes. Und das ist, das finde ich halt so schade, weil ich sage ja auch immer wieder, auch in dem Podcast, in der Podcastaufnahme mit Susanne Atwell, wo ich sage, ich freue mich so aufs Alter werden, weil es kommt ja noch ganz viel Tolles. Und ich möchte auch vielleicht nochmal hier an dieser Stelle sagen, ich finde das Gespräch ganz toll mit dir, weil ich empfinde, dass du keine Angst machst, sondern du ja eigentlich nur darin bestärkst, dass jeder kommt dadurch. Und ich finde, es ist, das möchte ich halt auch super gerne einfach den Frauen da draußen mitgeben. Ihr lauft nicht ab. Ihr werdet nicht irgendwie schlechter, nur weil man älter wird. Oder ich finde sogar ja eben, dass Frauen im Alter so viel cooler werden und dass wir halt so viel mehr Lebenserfahrung bekommen und ja auch irgendwo ein bisschen entspannter werden mit allem. Und ich glaube, wenn man sich da ja gute Hilfsmittel zur Seite holt oder sich einfach auch mit Frauen wie dir connectet und sagt, man ist offen dafür und schaut euch die Peggy an, wie cool die ist und wie viel die darüber weiß. Und das finde ich eigentlich so die wahre.
Ich glaube, es kommen auch mittlerweile mehr Role Models, ne? Also es gibt, glaube ich, auch immer mehr Frauen, die sichtbarer sind. Also eine Michelle Obama, ja, oder also auch in Deutschland haben wir unglaublich viele Frauen. Susanne Atwell, also den 50 of the 50 Podcast von der Stephanie, da sind so viele Frauen porträtiert, wo man sagt so, coole Socke.
Ja, ja?
Und es gibt irgendwie nichts, was wir ab einem gewissen Punkt nicht mehr machen können. Also wir können mit 70 noch anfangen, surfen zu lernen. Also es gibt einfach auch kein Ablaufdatum. Und ja, alt werden ist nichts für Feiglinge. Also ich glaube, ich bin auch kein Fan von diesem 50 ist das neue 30, das Bullshit, weil mit 30, ganz ehrlich, da konnte ich so viel wegstecken, da war ich resilient, da habe ich mich regeneriert, das geht heute nicht mehr. Aber ich kann, indem ich einfach den Umgang und auch den Anspruch ein bisschen ändere, durchaus total aktiv sein und all diese Sachen noch lernen und mich selber challengen und besser werden.
Mhm.
Und deswegen, glaube ich, habe ich auch keine Angst vorm Älterwerden, weil jedes Alter hat ja so seine tollen Seiten. Und in dem Moment, also schlimm wird's, wenn wir körperlich nicht mehr in der Lage sind, gewisse Dinge zu tun, ja, weil wir körperlich zu schlapp sind, uns nicht gut fühlen, die Verdauung nicht mitspielt, wir ganz viele Medikamente brauchen und dann, weißt du, dann ist ja so ein Rollercoaster, also dann fangen die an, Medikamente zu nehmen, Medikamente haben immer Wechselwirkungen, die brauchen Nährstoffe auch, dass das Mikrobiom, also der Darm im Alter so leidet, hat oft was damit zu tun, dass wir im Alter immer mehr Medikamente nehmen. Und deswegen sollten wir wirklich gucken, dass wir eine gute Grundlage schaffen und deswegen ist mir das auch so wichtig, dass wir so früh wie möglich anfangen und besonders das auch nicht nur an den Wechseljahren machen, weil die Wechseljahre sind auch nicht an allem schuld. Also das Alter passiert parallel und das Östrogen ist natürlich ein Ende der Fruchtbarkeit und das zurückgehende Progesteron, aber viele andere Sachen im Körper wie das Melatonin geht runter, das Kollagen geht runter, das Elastin geht runter, da geht viel abwärts und ich finde das auch nicht cool, ne? Dass ich dann manchmal so an meinen Oberschenkeln denke, so warum ist denn die Haut jetzt so pergamentartig? Das ist blöd, aber ich denke mir dann so, man muss einfach auch manchmal die Sichtweise so ein bisschen ändern. Und man hat genug Hilfsmittel, äußerlich als innerlich, um das auch ein bisschen entspannter zu gestalten.
Also du wünschst dir insgesamt, dass die ganze Gesellschaft sich so ein bisschen mehr informiert über die Thematik.
Unbedingt.
Dass halt genau, dass wahrscheinlich vielleicht auch Männer mehr Bescheid darüber wissen, was da mit ihren Frauen in dem Alter passiert, dass die Frauen selber sich aber auch gut informieren. Hast du noch vielleicht so ein, zwei so Quellen, irgendwelche wirkliche Herzensempfehlungen an Büchern oder irgendwo so das, was du sagst, boah, das hat echt meine Perspektive nochmal gewechselt oder?
Das fällt mir immer ein bisschen schwer, weil ich natürlich wahnsinnig viel Fachliteratur immer lese und also die Stacey Sims, die hat einen Podcast, das ist leider alles immer auf Englisch, weil da natürlich der bessere Research herkommt. Wenn ich es empfehlen darf, ist unser YouTube-Kanal, weil wir da sehr viel, also kommt jeden Donnerstag ein neues Video, wo wir die einzelnen Themen aufbereiten. Wir werden jetzt auch, jetzt ist ja bald, also jetzt Oktober, dann gibt es am 18. Oktober immer den Weltmenopausetag. Es gibt aktuell, initiiert von der Miriam Stein hauptsächlich, die das Buch Die gereizte Frau geschrieben hat. Die hat sich stark gemacht. Es gibt einen Abend im Bundestag, eine parlamentarische Debatte, dass dieses Thema Wechseljahre mehr in die Gesellschaft kommt, dass es auch in der Politik ankommt, weil das Problem ist ja auch, dass viele Frauenärzte, kriegen ja kein Geld für so eine Wechseljahresberatung und wir brauchen einfach mehr Aufklärung, mehr Wissen. Und ich würde mir wahnsinnig wünschen, dass das einfach mehr aufgegriffen wird, also von den Journalisten und nicht so unter diesem Thema, ach, Wechseljahre, die armen Frauen leiden, sondern Wechseljahre sind so ein Fenster für neue Möglichkeiten und die sind ein ganz wichtiger Punkt, wo wir Frauen auch mehr auf uns achten müssen und mehr für uns tun müssen. Und das finde ich toll. Und es gibt natürlich auf Instagram auch eine ganze Menge Menschen, denen man folgen kann, die gute Informationen haben. Und es kommen auch immer wieder neue Bücher raus. Also von der Shaila DeLisse, das Woman on Fire oder von der Susanne Eschebelke.
Das soll ja ganz toll sein. Das habe ich mir schon gekauft.
Genau, und Midlife Care, Susanne Eschebelke und Susanne Küchner-Bohns, die haben das geschrieben. Das sind tolle Bücher, die auch auf Deutsch sind, wo super viel Wissen drin ist, die ich unbedingt empfehlen würde, einfach mal lesen. Oder auch das Nährstofflexikon von der Dr. Elena Orfanus-Böckel. Da lernt man halt diese ganzen, was wir kurz angesprochen haben, Vitamin D, Magnesium, was wir alles brauchen. Und ich glaube, solange diese medizinische Versorgung nicht da ist, in diesem Umfang, und das ist sie leider nicht, da können wir natürlich auch an der anderen Front dran arbeiten, aber bis dahin müssen wir uns selber einfach genug Wissen ansammeln und da gibt es ja mittlerweile auch eine ganze Menge Quellen, wo wir das gut können.
Ja, Wahnsinn. Vielen, vielen Dank, Peggy. Da sind so viele tolle Tipps. Ich glaube, unsere Shownotes werden diesmal extra lang. Du musst mir bitte unbedingt noch mal einmal alles aufschreiben, weil ich glaube, dass ganz viele jetzt vielleicht gerade sogar Auto fahren oder irgendwie im Bett liegen, das hören und dass man sich das hinterher noch mal alles anschauen kann, wo man dich findet, wo man diese ganzen tollen Quellen findet.
Super gerne.
Wir packen das auf jeden Fall in die Shownotes. Also vielen, vielen, vielen Dank für dieses ganz tolle Gespräch mit dir. Danke.
Sehr gerne. Viel Spaß gemacht.
Ich finde es einfach unfassbar faszinierend, wie Peggy wirklich über diese Thematik sprechen kann. Man merkt richtig, wie sie für diese Thematik brennt, was sie da für eine Leidenschaft mitbringt. Und auch total spannend, dass sie halt eben ohne diesen medizinischen Background zu haben, einfach durch das Anlesen und sich wirklich da so reinnerden in ein Thema, so ihr ganzes Business rund um diese Thematik aufgebaut hat. Also ich finde es ganz faszinierend. Schaut euch unbedingt XxX mal an und auch ihren Privataccount. Ich hoffe auf jeden Fall, dass die Folge euch gefallen hat. Vielen Dank, dass ihr zugehört oder zugeschaut habt. Weitere Informationen zu der Thematik findet ihr hier in unseren Shownotes. Wenn es euch gefallen hat, folgt gerne unserem Podcast in eurem Lieblingspodcast-App oder unserem YouTube-Kanal. Wir freuen uns über jeden Like, eure Kommentare und natürlich, wenn ihr die Glocke aktiviert, um über jede neue Folge sofort informiert zu werden. Ihr könnt uns auch gerne schreiben auf unserem Instagram-Account glowcast.podcast oder per E-Mail an info@glowcast.de. Ich freue mich auf jeden Fall schon sehr auf die nächste Folge mit euch und wünsche euch jetzt eine glowige Woche.